Das Geschenk der Freiheit bewahren, unser Leitthema seit einigen Wochen im Galaterbrief. Das Geschenk der Freiheit bewahren. Ich möchte heute einmal darüber nachdenken, was ist denn überhaupt Freiheit? Und wie verstehen wir Freiheit? Ich werde sagen, so wie es in der Bibel steht, unser heutiger Text, Galater 5, Vers 1 und folgende. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz gefangen genommen lasst. Denn bei Christus gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Die Verse 1 und 6 aus Galater 5. Jeder hat so seine Definition, wie er den Freiheitsbegriff fühlt. Das Lied Freiheit von Marius Müller-Westernhagen, vorhin eingespielt, in seiner ganz eigenen Variante, wie er diesen Begriff Freiheit angesichts der Wiedervereinigung vor vielen Jahren mit einigen kritischen Anmerkungen würzt. Was ist Freiheit? Gehen wir dieser Frage zuerst einmal ganz allgemein nach. Da kommt ein Bild, da ist es. Schaut euch mal an, das ist Freiheit. Nach einem wissenschaftlichen Modell definiert, in Klammern, ich verstehe es nicht, absolut nicht. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht verstehen. Vielleicht ist das wirklich zu kompliziert, was die Studenten hier mit vielen verschiedenen Pfeilen und Bildern und Texten und so weiter ausgedacht haben. Das verstehen wir schon sehr viel eher. Wie hat denn der Kommunismus Freiheit definiert? Sie sagen, Freiheit ist das, was dem Sozialstaat dient. Folge, Menschen, die sich in dieser Weise in das politische System eingliedern, sind okay und die es eben nicht tun, werden ausgeschlossen. Zum Beispiel Christen damals in Russland, die das so nicht sehen konnten, wurden vertrieben oder mussten nicht selten abseits in irgendwelchen Ghettos leben. Und in der Demokratie, in der Bundesrepublik Deutschland, sagen wir, Freiheit ist das, was dem Menschen dient. Hieraus entwickelt sich unser Freiheitsverständnis. Der Mensch kann machen, was er will, vorausgesetzt, er schadet sich selbst und anderen nicht oder begrenzt die Freiheit des anderen. Folge, wir leben in einer Ellbogengesellschaft, geprägt vom Egoismus und immer wieder versucht der Stärkere zu Lasten des Schwächeren durchzusetzen in einem kapitalistischen System. Denn Demokratie muss sich an Kapitalismus binden. Eine Demokratie in einem nicht vorhandenen Kapitalismus würde gar nicht funktionieren, die Welt zeigt es uns ja. Und letztendlich diktiert der Kapitalismus, wie Freiheit praktisch gelebt wird. Das ist Demokratie in einer, der Freiheitsbegriff. Und man züchtet im Kapitalismus automatisch einen Materialismus. Frei nach dem Motto, hast du was, bist du was. Ist das Freiheit? Ich weiß es nicht so recht. Ich fand daher die Aussage, die meine Frau eben vorgelesen hat von Roosevelt, so gut, der sehr wohl in einem demokratisch-kapitalistischen System lebt. Immerhin 12 Jahre Präsident gewesen, oder noch länger, glaube ich, Präsident gewesen in den Vereinigten Staaten. Und er pflegte diese Aussage, die erste meiner Freiheiten, oder die ich sehe, sagt er, ist die Rede und des Ausdrucks überall auf der Welt, Redefreiheit. Die zweite Freiheit ist die jeder Person, Gott auf ihre Weise zu verehren, überall auf dieser Welt, Religionsfreiheit. Die dritte dieser Freiheiten ist die Freiheit von Not. Das bedeutet weltweit gesehen wirtschaftliche Verständigung, dass jeder Nation gesunde Friedensverhältnisse für ihre Einwohner gewährt, überall auf dieser Welt. Haben wir diese Freiheit je erreicht auf dieser Welt? Das Gegenteil ist eher der Fall. Und die vierte Freiheit, finde ich auch ganz bezeichnend, dass er das so definiert, ist die frei von Furcht. Freiheit frei von Furcht. Das bedeutet weltweit gesehen eine globale Abrüstung, die so lange und so gründlich durchgeführt wird, bis kein Staat mehr in der Lage ist, seinen Nachbarn mit Waffengewalt anzugreifen, überall auf der Welt. Haben wir das je erlebt? Als Roosevelt das schrieb, ahnte er noch nicht, dass es einen kalten Krieg geben würde, der über 30 Jahre dauern wird. Dass die Welt mehrfach am Abgrund des Nuklearkrieges war. Sie ahnte nicht, dass bis in diese Tage hinein Abrüstung überhaupt nicht denkbar ist. Und das bisschen, was abgerissen wurde, das bisschen ist ja schon was. Aber der Overkill ist immer noch zigfach möglich. Immer noch. Ja. Und immer noch setzen Politiker ihr Heil auf Waffen. Auf Waffengewalt als Abschreckungspotenzial. Wie schrecklich. Oder wie ist das allgemeine Freiheitsverständnis in der Ethik? Ethik, die Lehre vom richtigen Handeln im Leben. Die Ethik lehrt zusammengefasst, Freiheit ist das, was mir dient und dem anderen nützt. Folge, moralisch anständige Menschen bemühen sich darum, Egoismus und Nächstenliebe zu vereinen und daraus Lehrsätze zu formulieren. Und was sagt die Bibel? Freiheit ist der Glaube an Jesus Christus, der sich in Taten der Liebe äußert. So ganz anders verstehen wir den Begriff Freiheit. Und Jesus sagte einmal zu den Menschen, die an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, dann seid ihr meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit wird euch frei machen. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Oder durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz gefangen nehmen lasst. Denn bei Christus gilt alleine der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Das ist das, der Text, der uns heute bewegt im Galaterbrief. Über die Frage, ob der Wille des in Sünde Gefallenen, das heißt des real existierenden Menschen, frei oder unfrei ist, hat es tiefe Auseinandersetzungen gegeben zwischen dem christlichen Humanismus, Erasmus von Rotterdam, und der reformierten Theologie Martin Luther. Wir gehen ja jetzt ins Lutherjahr. Kleiner Tipp am Rande, bis zum 31. oder bis zum 30. dürft ihr die neue Bibel als App kostenlos runterladen auf euer Handy. Danach kostet das Geld. Macht das, die ist toll. Ich habe sie mir schon angeguckt. Martin Luther behauptet nämlich, der Mensch gleiche einem Reittier, das entweder von Gott oder vom Teufel geritten wird. Steht im Unfreien Willen 1525 verpubliziert. Das entspricht übrigens auch der paulinischen Vorstellung, dass der Mensch entweder nach seinem Ich, Fleisch, wie Luther sagt, sündige Natur, vom Teufel geritten, Luther, oder eben vom Geist Gottes lebt. Eine neutrale Plattform freier Entscheidungen für das eine oder für das andere gibt es nicht. Und auch der Calvinismus sagt es ähnlich. Es ist alles vorherbestimmt und entweder bist du auf der einen oder auf der anderen Seite, was anderes gibt es nicht. Da habe ich so meine Probleme mit, aber das lassen wir mal außen vor. Das hat zuerst einmal seine Begründung darin, so sagt es Luther, dass der Mensch von Geburt auf an von Gott getrennt ist. Wir sagen dazu auch Sündenfall oder Sünde. Und diese Anlage zum Sündigen lässt keine Gemeinschaft mit Gott zu. Das heißt, Freiheit aus biblischer Sicht heißt zuerst einmal, ich muss diese Trennung, die zwischen mir und Gott besteht, beseitigen. Dann ist Freiheit erst wieder da, die nur in Verbindung mit Gott denkbar und möglich ist. Der gottlos geborene und von Gott getrennte Mensch hat von sich aus nicht die Freiheit und auch nicht die Fähigkeit, zu Gott zu kommen. Jeder religiöse Versuch, diesen Zustand zu verändern, scheitert. Erst wo wir durch Jesus Christus die Erlösung, die Gott uns gewährt, annehmen, können wir aus dieser, so wie es die Bibel sagt, Versklavung unserer Sünde, Knechtschaft und so weiter, verschiedenste Begriffe, herauskommen. Gott bietet uns das an. Die Bibel sagt an anderer Stelle auch, dass wir Menschen Sklaven, also Abhängige sind, die eigentlich von unserem eigenen Ich abhängig sind und nur noch danach leben können. Wir können aber aus dieser Versklavung herauskommen, indem Christus uns davon befreit. Der in Sünde gefallene, das heißt der real existierende Mensch, steht unter dem Zwang der Sünde. Er ist unfähig, von sich aus diesem Zwang zu befreien. Und auch ethische Komponenten und ethisch angelegte Lebensgewohnheiten verhindern es nicht, dass der Mensch Dinge denken kann, die nicht gut sind, dass er Dinge tun kann, die nicht gut sind. Und auch alle Versuche, die ersten Christen haben ja so einen Versuch mal gestartet, Säulenheilige, habt ihr davon mal gehört? Säulenheilige, da sind Menschen auf eine Säule geklettert, haben da gelebt, haben sich angebunden nachts, dass sie nicht runterfliegen, haben zu essen gekriegt und meinten dann, sind sie aller Sünde entbunden und stellten fest, ich kann noch Sünde denken und ich kann noch Sünde aussprechen, ich kann immer noch fluchen, klappt alles noch. Also wieder runter von der Säule, hat nichts gebracht. Ne? So, das heißt, wir müssen eine Befreiung bekommen. Luther spricht von einer Verkrümmung in sich selbst. Für die Lateiner, tolles Wort, ne? Ich verstehe es auch nicht mehr so ganz, ist schon so lange her mit dem Latein. Aber durch moralische und religiöse Selbstbefriedigung kommt der Mensch von sich aus nicht zu Gott. Versuchen wir es auch gar nicht erst. Und alle Versuche der verschiedensten Weltreligionen, sich einen Gott zu zimmern, um da irgendwie hinzukommen, um irgendwie Freiheit zu erleben, funktioniert nicht. Der Mensch bleibt in einer Abhängigkeit. Er bleibt, indem er unter Regeln leben muss. Ob es der Buddhismus, Hinduismus und welche Religion auch immer ist. Es bleiben Regeln und Unfreiheit. Der Mensch wird nicht in die Freiheit geführt. Und die Versprechung, irgendwann einmal im Nirvana durch das Rad der Wiedergeburten oder was weiß ich, was es alles gibt, bleibt ja nur ein Versprechen. Der Mensch kommt da ja letztendlich nicht hin. Christus ist gekommen, von Gott gesandt, um die Sklave der Sünde aus dieser Knechtschaft zu befreien. Und Christus kann uns Menschen frei machen. Das ist der Gedanke und der Leitgedanke. Und darum sagt Paulus, zur Freiheit hat euch Christus berufen. Ihr müsst nicht mehr in dieser Versklavung leben. Ihr dürft in die Freiheit kommen. Ne? Durch Christus sind wir frei geworden. Also hört auf mit irgendwelchen Gesetzen. Hört auf, euch zu versklaven, hört auf, Dinge zu tun, die euch unfrei machen. Und dann kommt der zweite Leitgedanke, der wird uns dann den nächsten Sonntag intensiver beschäftigen. Der zweite Leitgedanke heißt dann, aber Freiheit steht nie im losgelöst im leeren Raum. Freiheit heißt nicht, ich kann jetzt machen, was ich will. Wenn das jeder sagen würde, dann schneiden wir uns gegenseitig wieder die Freiheit. Logisch, nicht? Wenn ich anders denke als meine Frau, dann haben wir nur noch Krieg miteinander. Funktioniert nicht. Sondern jetzt muss Freiheit eine Bindung bekommen. Diese Bindung durch Christus an Gott. Und durch diese Bindung, die Freiheit jetzt bekommt, bekommt Freiheit eine Richtung, eine Ordnung, ein System, was uns die Bibel beschreibt. Und dieses System lautet, lebt jetzt in dieser Freiheit, indem ihr Taten der Liebe investiert. Das ist die Bindung, die dazu gehört, an Gott mit dem Resultat Liebe zu leben. Und jetzt kann es funktionieren, durch Christus kann es funktionieren, dass diese Liebe in der Tat wirklich selbstlos wird. Dass wir in der Lage sind, dem anderen das zu geben, was er wirklich braucht. In einer Bindung an Christus kann Roosevelts Traum möglich werden, dass es zu einer hundertprozentigen Abrüstung kommt. Wenn alle Menschen sagen, wir wollen keine Waffen, weil wir die Menschen lieben und respektieren. Möglich wäre das. Würde die Kriegslobby und die Kriegsminister niemals zulassen, weil sie damit viel Geld verdienen, aber möglich wäre es. Theoretisch. Ja. Wir Christen bleiben in einem Dualismus. Auf der einen Seite wollen wir für und mit Gott leben und in dieser Freiheit leben. Aber auf der anderen Seite bleiben wir auch Menschen, die in diesem System Sünde ja geboren, hineingeboren sind. Wir leben ja auf dieser Welt und dieses System ist noch aktiv. Wir werden nächsten Sonntag in der Predigt intensiver darüber nachdenken, wie schaffe ich es in diesem Dualismus. Auf der einen Seite will ich mit Gott leben, auf der anderen Seite ist da mein kräftiges Ich, was dem immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Wie funktioniert das praktisch? Das kommt nächsten Sonntag. Ja? Aber wo ich mich um mich selbst drehe oder wo ich mich nach den Maßstaben richte, die meine Gesellschaft diktiert, dort werde ich immer Gefangener sein einer Ordnung, die andere über mein Leben stellen. Und ich werde nicht frei sein. Und daraus hat unsere humanistisch geprägte Gesellschaft gesagt, okay, können wir nicht raus aus dieser Nummer, aber jetzt lebe anständig, dann verdienst du dir die Freiheit. Und dann bist du wirklich frei, wenn du anständig lebst. Was für ein Blödsinn. Was sind dafür für komische Existenzen rausgeworden? aber man muss auch fairerweise sagen, auch sehr, sehr feine Menschen. Nelson Mandela fällt mir da gerade ein. Ja, Mahatma Gandhi und viele andere, die genau diesen Humanismusbegriff geprägt haben und sogar richtig gut gefüllt haben. Aber sind sie wirklich frei geworden? Da stelle ich die Fragen. Adolf Pohl hat einmal geschrieben, es geht dem Gläubigen nicht an, dass er von Gott aufgrund seines Glaubens gerecht gesprochen ist und damit in die Freiheit geführt wurde. Er meint, als Gläubiger muss ich doch etwas für Gott leisten. Dabei will Gott uns beschenken. Doch der Gläubige will sich nicht beschenken lassen, sondern durch gute Leistung und gute Werke rechtschaffend leben. Und das hat drei verheerende Folgen. Wenn wir so leben als Christen, dann wird unser Glaubensleben verkrampft, weil es sich ständig unter irgendeinen Leistungsdruck begibt. Ich muss ja für Gott und für Menschen irgendwas leisten. Ich werde unausgeglichen, freudlos und nicht selten bekommen Menschen dann auch gewaltige Minderwertigkeitskomplexe. Kann der Glaube krank machen? Ja, wenn er verkrampft. Wenn er verkrampft. Zweitens, wenn wir so leben, dann ist der Zerfall einer biblischen Ethik vorprogrammiert. Denn Gläubige werden anderen gegenüber kleinlich, lieblos, stolz und berechnend. Gläubige beschäftigen sich am liebsten mit sich selbst und mit der Aufrichtigkeit ihrer eigenen Gerechtigkeit und mit ihrem eigenen egoistisch geprägten Leben und sagen dem anderen dann, so wie ich bin, musst du auch sein. Wenn du so nicht bist, dann taugst du nichts. Und da geht eine biblische Ethik in Bach runter. Denn das ist niemals der Wille Gottes. Oder das dritte wäre, die Bibel wird zum Gesetzbuch. Menschen, die gesetzlich leben, ich-bezogen leben, ja, nicht in der Freiheit leben, lesen die Bibel nur unter dem Blickwinkel, du musst etwas tun und so wird die frohe Botschaft zur drohe Botschaft. Der liebende Vater im Himmel wird zuerst der böse strafende Richter, der jede Sünde gnadenlos bestraft. Du hast deinen Teller wieder nicht leer gegessen, der liebe Gott bestraft dich morgen. Was ist das für ein lieber Gott, wenn sowas kommt? Was wird da für ein Druck aufgebaut, der so unnötig ist? Ja. Um dem zu entgehen, steigert sich der Gläubige nun in seinem gesetzlichen Eifer für Gott und versucht noch mehr Leistung zu bringen und noch mehr Druck zu erzeugen. Und Worte wie Gnade, Demut oder Vergebung, das werden Fremdwörter. Diese drei Aussagen sind die Fesseln des Glaubens, menschlich verursachte Fesseln, Knechtschaft. Und Gott möchte uns herausführen aus dieser Knechtschaft, aus dieser falsch motivierten Handlungsweise. Ja? Freiheit heißt für mich nicht, dass ich tun will, sondern dass ich tue, was Gott will. Auch das ist eine ganz wichtige Aussage. Freiheit fixiert sich jetzt nicht mehr auf mich selbst. Hurra, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Sondern Freiheit fixiert sich auf Gott. Sie heißt jetzt nicht mehr nur, dass ich tue, was ich will, sondern dass ich will, was Gott tut. Das ist Freiheit. Dass ich will, was Gott tut. Das ist Freiheit. Und Gott will, dass alle Menschen durch Christus zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ich darf daran mithelfen. Und Gott will, dass es ein Lebensstil gelebter Liebe daraus wird, dass andere Menschen von meiner Liebe profitieren. Allein nur dieser Lebenswandel führt uns in die wahre Freiheit. Unsere Gesellschaft kann diese Begriffsdefinition nicht nachvollziehen. Vom Humanismus her geprägt setzt sich das Individuum als Maßstab gelebter Freiheit fest und zeigt in der heutigen Spaßgesellschaft sehr klar, wie sie meinen, Freiheit zu verstehen. Doch je mehr Egoismus sich im Leben des Christen breit macht, desto mehr verliert er seine christliche Freiheit und wird letztlich zum Sklaven seiner selbst mit der Folge des Frustes, der Unzufriedenheit und der Leere im Leben. Gelebter Egoismus macht nicht frei, sondern unfrei, baut nicht auf, sondern zerstört. Erst wo Christen das Wohl des anderen in den Blick bekommen, eben Liebe leben, bekommt Freiheit die Form, die sie braucht. Und darum sagt Martin Luther auch, die Freiheit eines Christenmenschen in diesem klassischen Satz, ihr seht das hier an der Folie, im Glauben ist der Christ ein freier Herr aller Dinge und niemanden untertan. In seiner anschließenden Bindung an Gott ist er über alle Bindungen erhaben. Und der zweite lutherische Satz ist genauso wichtig. In der Liebe ist der Christ ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und das beschreibt, wie Freiheit gelebt werden soll. Nicht egozentrisch, ich will, sondern wo kann ich dir dienen? Wo kann ich was für dich tun? Wie kann ich Liebe leben? Was darf ich dir geben? Das ist der Begriff, wo Freiheit von der Bibel her seine Form findet. Vom italienischen König Umberto I. wird Folgendes erzählt. Der König wurde vom Justizminister ein Gnadengesuch eines zur langjährigen Zuchthausstrafe verurteilten vorgelegt. Der Justizminister fand das gar nicht so witzig und schrieb unter das Gnadengesuch des Häftlings Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Der König las dieses Gnadengesuch sorgfältig durch, griff dann zur Feder und verschob in der Anmerkung seines Justizministers nur ein Komma. Und zwar um ein Wort nach vorne. Und so lautete der Satz nun Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und unter diesem Vermerk packte er sein Genehmigt und sein Siegel drunter. Freiheit ist der Glaube an Jesus Christus, der sich in Taten der Liebe zeigt. Gewähren wir den Menschen Gnade. Darum bitte ich euch. Und Paulus wendet das dann im zweiten Teil an, das geht jetzt flott. Ja, der zweite Teil, das haben wir ja schon intensiver mal alles behandelt. Ich, Paulus, sage euch, euch Galatern, deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch den Forderungen des jüdischen Gesetzes beugt und euch beschneiden lasst, ist alles nutzlos, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, also als Zeichen, dass man dem Gesetz treu dienen möchte, der muss das ganze Gesetz von A bis Z mit all seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt, denn Gottes Gnade gilt nicht länger für euch. Entweder Gnade durch Christus oder lasst es nach und lebt nach Gesetzen und werdet unfrei. Das ist das, was Paulus sagt, nichts anderes. Und die Galater waren auf diesem Weg zurück. Gib mir 215 Imperative und ich gucke jeden Abend, lese sie mir durch und hake sie ab und klopft mir auf die Schulter und sagt, feiner Mensch. Oh, wie unfrei sind diese armen Menschen. Wie unfrei. Ja. Er sagt dann weiter, wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Heiligen Geist diese Hoffnung geschenkt. Vor Jesus Christus ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Hört auf mit frommen Ritualen. Hört auf, euch selbst zu kasteien. Hört auf, irgendwelchen frommen, selbsternannten Erlösern nachzulaufen oder wie auch immer. Hört auf, euch durch Leistung zu definieren. Ich muss was tun, dann ist Gott mit mir zufrieden. Hört damit auf. Ihr seid so von Gott geliebt, wie ihr seid. Ohne Leistung, ohne alles. So, wie ihr seid. Und ihr dürft das annehmen und diese Liebe, die Gott euch schenkt, dem Nächsten einfach weitergeben. Und zwingt ihn nicht in irgendwelche Gesetze, Bestimmungen, Regeln oder Ordnungen. Das macht Gott alles selbst. Er kommt mit mir ins Gespräch, mit euch ins Gespräch. Über den Mist, den ich verzapfe, redet Gott mit mir, redet Gott mit euch. Das muss ich doch nicht tun. Lasst das doch Gott machen. Reicht doch. Mein Job ist es, euch zu erklären, wie Gott denkt und wie er nicht denkt. Aber was ihr daraus macht, ist doch eure Sache. Oder? Ist doch so. No. Es zählt das persönliche Annehmen des Heils und dann unter einem Lebensstil des Heiligen Geistes Taten der Liebe zu leben. Das Thema vom nächsten Sonntag. Und da schreibt er weiter, es hat so gut mit euch angefangen. Wer hat euch nur dazu gebracht, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgt? Wie oft lassen wir uns aufhalten? Wie oft lassen wir uns ausbremsen? Wie oft meinen wir, etwas durch Leistung bin ich ein besserer Mensch? Ich müsste nochmal eine Schippe draufpacken hier in der Gemeinde. Nochmal einen Dienst mehr packen. Von meinem Zehnten nochmal ein bisschen mehr geben. Ja? Übrigens reicht es nie. In einer Gemeinde gibt es so viel Arbeit, die reicht für 25 Stunden am Tag nicht aus. Immer. Aber Ihr müsst euch nicht die Gedanken der Gemeinde machen oder die Gedanken Gottes machen. Ihr dürft euch die Gedanken machen, die Gott mit euch gehen möchte. Und das reicht vollkommen aus. Vollkommen. Ja. Und wenn eine Mutti mit mehreren Kindern sagt, ich kann mich in der Gemeinde nicht engagieren, weil ich habe ein paar Kinder zu Hause, dann ist das super. Das ist der erste Job und dann macht das. Und wir haben so viele Fehler gemacht. Früher als Christen, ich auch als Gemeindepastor, indem wir von Menschen Leistung gefordert haben und meinten, das sei geistliches Leben. Das ist es aber nicht. Das ist es aber nicht. Oder wir meinten, die Polizisten für Gott sein zu müssen. So wie du lebst, ist es Sünde, du böser Mensch. Und haben Menschen sehr, sehr viel Kummer damit bereitet. Auch das ist doch Gottes Sache, mit uns ins Gespräch zu kommen, über Sünde oder Nicht-Sünde. Ja, na klar darf ich die Ordnung Gottes sagen. Aber wie der Mensch, was er der Mensch daraus macht, ist doch seine Sache. Und dann sagt Paulus weiter, bestimmt nicht. Vielleicht nochmal die letzten Gedanken. Ja, es hat so gut angefangen. Wer hat euch nur dazu gebracht, dass ihr der Wahrheit nicht mehr befolgt? Bestimmt nicht Gott, der euch auf diesen Weg des Glaubens führte. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Aber ich verlasse mich auf den Herrn und vertraue euch, dass ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet. Wer euch aber im Glauben durcheinander bringt, wird seiner Strafe nicht entgehen, wer es auch sein mag. Manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu bedrängen, sich beschneiden zu lassen. Und Quatsch meint er da nicht. Würden mich die Juden dann noch verfolgen? Dann brauchte sich auch niemand mehr darüber aufzuregen, dass ein Gekreuzigter der von Gott versprochene Retter ist. Sollen sich doch alle selbst verstümmeln, die so hartnäckig euch die Beschneidung aufschwatzen. Ja, und das ist das Problem. Es gibt immer wieder Irrlehrer in der Gemeinde, die Menschen an sich binden und ihnen sagen, wie sie zu denken und zu handeln haben. Passt da bitte auf. Lasst es nicht zu, dass Menschen euch etwas sagen. Sondern Gott soll es euch sagen. Und wenn Gott Menschen dazu benutzt, ist das gut. Aber bindet euch an Gott. Alleine nur an Gott. Und an keinen anderen. Liebe Gemeinde, bewahrt euch die Freiheit. Bewahrt sie euch, denn Gott hat sie euch geschenkt. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Das ist die Aussage. Ja? Und jetzt kommt es darauf an, dass wir uns nicht wieder gefangen nehmen lassen vom Gesetz. Denn bei Christus gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Und diese Liebe, die wollen wir leben. Das wird das Thema sein in den nächsten beiden Predigten. Amen.